SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Bettina Kozana. In einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade sind am Mittag Schüsse gefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind 6 Menschen tot. Auch von mehreren Verletzten ist die Rede. Zum Hintergrund der Tat gibt es noch keine Informationen. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Und die Polizei befragt auch noch 2 andere verdächtige Personen. Albrecht Breitschuh zum Stand der Ermittlungen.
Die Schüsse wurden heute gegen 13.45 Uhr gemeldet. Tatort war eine Jugendeinrichtung in der Dankerstraße. Kita und Grundschule waren nicht betroffen. Für die Menschen dort bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Noch waren die Schüsse zu hören, so Stades Stadtrat Carsten Bruckelmann. Vor Ort ist ein Großaufgebot der Polizei. Die Beamten baten zunächst darum, den Bereich um die Dankerstraße weiträumig zu meiden. Inzwischen ist davon die Rede, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe. Außerdem bat die Polizei eindringlich, keine Gerüchte über WhatsApp-Kanäle zu verbreiten. Damit würden die Ermittlungsarbeiten erschwert.
Der Wochenbeginn hat Deutschland eine Wetterverschnaufpause gebracht. Die Politik läuft aber teils noch heiß bei dem Thema. Grünen-Fraktionschefin Dröge hatte am Wochenende ein großes Abkühl-Sofortprogramm des Bundes gefordert und diesen Wunsch heute im Morgenmagazin von ARD und ZDF weiter ausgeführt.
Friedrich Merz kann vielleicht aus dem klimatisierten Kanzleramt heraus die Hitze ignorieren. Aber die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die können das nicht. Die müssen bei brüllender Hitze arbeiten. Und die alten Menschen in den Senioreneinrichtungen, die leiden darunter, dass es keine Klimaanlagen gibt. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen ganz dringend handeln. Jede Senioreneinrichtung, jedes Krankenhaus, jede Kita, jede Schule braucht eine Klimaanlage in Kombination mit einer Solaranlage. Da kommt der günstige Strom her, um das Gebäude runterzukühlen. Das würde Menschenleben retten.
Die Bundesregierung reagiert bisher zurückhaltend. Sie sieht sich bei den Extremwetterfolgen aktuell weniger in der Verantwortung, da sie schon Geld für Länder und Kommunen bereitgestellt habe. Und zur Chefsache soll das Thema im Kanzleramt auch nicht werden, hat ein Regierungssprecher mitgeteilt. Die Hitze macht auch den Landwirten zu schaffen, ist aber bei weitem nicht deren einzige Sorge. In Berlin hat heute das Agrarbündnis seine Forderungen an die Politik präsentiert. Und da ging es unter anderem um EU-Pläne, durch die Förderanreize im Ökolandbau wegfallen könnten. Ulrike Brandt berichtet.
Unter anderem sehen die Pläne der EU-Kommission vor, dass nach 2027 keine Gelder mehr für die Leistungen im Umwelt-, Klima- und Tierschutz verbindlich reserviert werden sollen. Dabei müsste gerade diese Art, Landwirtschaft zu betreiben, gestärkt werden, fordert das Agrarbündnis. Dort sind unter anderem der Anbauverband Bioland und der BUND engagiert. Das Bündnis will, dass die Politik endlich die Empfehlungen der sogenannten Zukunftskommission Landwirtschaft umsetzt. Die hatte vor 5 Jahren im Auftrag der damaligen Bundesregierung Lösungen entwickelt, damit sich Landwirtschaft in Deutschland finanziell lohnt und gleichzeitig umweltfreundlicher entwickeln kann.
Eine Luftbrücke für Venezuela. Diese Erdbebenhilfe wird gerade von der EU-Kommission organisiert. Von Kopenhagen aus soll unter anderem Material für Notunterkünfte und sanitäre Anlagen ins Krisengebiet gebracht werden. Zusätzlich sind 14 EU-Staaten mit verschiedensten Spezialisten im Einsatz, darunter Deutschland. Informationen dazu von Tim Assmann.
2 Spezialteams aus Deutschland suchen vor Ort in den Trümmern nach Überlebenden. Die Spezialisten des Technischen Hilfswerks und der Organisation AdFire setzen dabei nach Angaben des Bundesinnenministeriums neben Suchhunden auch Mikrofone und Kameras ein. Jede Minute zähle, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die Hilfe aus Deutschland könne den entscheidenden Unterschied machen. Ein medizinisches Unterstützungsteam der Johanniter Unfallhilfe bereitet sich unterdessen auf den Einsatz in Venezuela vor und soll dort dabei helfen, medizinische Basisversorgung für Verletzte bereitzustellen. Die Bundeswehr fliegt weiterhin Material und Personal in das Erdbebengebiet. 5 Flüge gab es bereits, weitere sind geplant.
In rund 5 Monaten ist es soweit. In der EU kommt dann ein Verbot zur missbräuchlichen Erstellung sexualisierter Deepfakes. Die Mitgliedstaaten haben den Weg dafür freigemacht und unsere EU-Korrespondentin Katrin Schmidt erklärt, was KI künftig nicht mehr darf.
Das Verbot zielt auf KI-Anwendungen ab, die es erlauben, Bildmaterial vom Intimbereich zu erstellen. Also insbesondere von Genitalien, dem Po oder dem nackten weiblichen Oberkörper, sowie eben von eindeutig sexuellen Handlungen. Und explizit gilt das Verbot für das Erstellen von Inhalten, die sexuellen Kindesmissbrauch darstellen. Auf der anderen Seite wird auch geregelt, was jetzt nicht verboten ist. Und das ist alles, was Satire ist. Und wenn man da genau reinschaut in den Text, sieht man auch diese Bikini-Bilder, die ja der Chatbot Grok auf der Plattform X vor allem Anfang des Jahres wirklich massenhaft und millionenfach erstellt hat. Die könnten deswegen unter Umständen auch erlaubt sein.
Wer beim chinesischen Online-Händler Shein Kleider kauft, muss mit hohen Schadstoffbelastungen rechnen. Das ist bei Untersuchungen des Bremer Umweltinstituts herausgekommen. 18 Produkte wurden getestet, 15 enthielten Schadstoffe oder, wie es hieß, auffällige chemische Produktionsrückstände. Das Institut sagt auch, 40% der Kleidung dürfte in der EU eigentlich gar nicht verkauft werden. Jakob Sachs mit Einzelheiten.
Festgestellt wurden unter anderem Schwermetalle, Weichmacher und PFAS. PFAS sind sogenannte Ewigkeitschemikalien. Sie werden eingesetzt, um Stoffe Wasser, Fett und Schmutz abweisend zu machen. Die Chemikalien können Auswirkungen auf den Stoffwechsel, den Hormonhaushalt und das Immunsystem haben. Bei einigen besteht zusätzlich der Verdacht, dass sie krebserregend seien. Eine Jacke für Jugendliche hat im Test den Grenzwert für PFAS um mehr als das 12.000-fache überschritten.
Fokus Südwest.
Eine neue Schließungswelle bei der Dekokette Depot trifft auch Beschäftigte in Baden-Württemberg. Hintergrund ist Teil 2 des Insolvenzverfahrens. Bundesweit machen jetzt 66 Depot-Filialen dicht. SWR-Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geißler.
In Baden-Württemberg sind insgesamt 11 Geschäfte betroffen, unter anderem in Stuttgart, Ulm, Friedrichshafen, Karlsruhe, Göppingen und Baden-Baden. Als Gründe für die finanzielle Krise nannte der Geschäftsführer von Depot, Gries, die zunehmende Online-Konkurrenz durch Plattformen wie Temu, die Kaufzurückhaltung der Verbraucher und Verbraucherinnen sowie Zölle. Nach Unternehmensangaben verlieren bundesweit 330 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Depot hatte zur Hochzeit rund 400 Geschäfte. Vor 2 Jahren meldete die Deko-Kette Insolvenz in Eigenverwaltung an. Daraufhin schrumpfte das Filialnetz bereits drastisch auf rund 155 Läden.
Wo es für Feuerwehrleute zu gefährlich ist, können Roboter helfen. So ist es aktuell am Roten Fels im Kreis Bad Kreuznach. Der Waldbrand in dem mit Weltkriegsmunition belasteten Gebiet ist inzwischen unter Kontrolle. Gegen verbleibende Glutnester geht nun der Roboter vor. Golo Schlenk erklärt die Technik.
Ja, dieser Löschroboter, das ist schon ein imposantes Teil. Das ist, sieht aus wie so ein halber Panzer. 3 Meter breit, 2 Meter hoch, dicke, fette Gummiketten. Und das Ganze ist halt ferngesteuert. Dieser Löschroboter kann 13 Stunden lang in den Wald hineinfahren, hat Kameras rund um sich, hat Löschkanonen, kann also im 360-Grad-Winkel löschen. Bis zu 80 Meter weit können die Kanonen spritzen. Und von diesem Gerät erhoffen sich die Verantwortlichen, die Feuerwehrleute, jetzt so ein bisschen den Unterschied. Also das soll ein Gamechanger sein und der wird von der Drohne, die oben drüber fliegt, ein bisschen unterstützt.
Feuerwehren aus dem ganzen Land unterstützen ebenfalls vor Ort, denn die Gefahr ist noch nicht vorüber. Auch auf der baden-württembergischen Gartenschau in Ellwangen ist die Hitze der vergangenen Tage ein Stressfaktor. Nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Botanik. Es hat zwar in der Nacht geregnet, aber zu wenig, sagt Stefan Powolny, Geschäftsführer der Gartenschau.
Wir gießen, was das Zeug hält, dagegen an, damit es auch grün bleibt. Am Tag haben wir momentan bei ganz heißen Tagen etwa 200 Kubik und das ist so ein Verbrauch schon von einer 5-köpfigen Familie im Jahr. Wir haben ausreichend Wasser hier und wir machen damit möglich, dass es grün bleibt. Wir haben Bewässerungsgänge mit drin und auch das kalkuliert mit einer gewissen Anzahl. Aber tatsächlich brauchen wir halt deutlich, deutlich mehr. Das wirkt sich natürlich aus, auch wirtschaftlich. Aber uns ist wichtig, dass wenn der Besucher kommt, dass der eine Gartenschau erlebt, die blüht, die saftig ist, die schön ist. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe.
Und dann war da noch
ein emotionaler Ausbruch. Bei Fußballern sieht man sowas auf dem Rasen ja öfter. Große Siege, große Niederlagen, da werden schon mal die Augen feucht. Bei Brasiliens Star Vinicius Junior war jetzt aber die eigene Oma der Auslöser. Jan-Philipp Molitor hat die Geschichte.
In der Sendung Domingão Com Hook auf TV Globo wurde Vinicius Oma Nilsa mit einer Videobotschaft eingeblendet. In der sagte sie dem 25 Jahre alten Offensivstar, dass sie ihn sehr liebt. Als Vini zur Antwort ansetzte, brach er in Tränen aus. Grund für seinen emotionalen Ausbruch ist das enge Verhältnis zu seiner Großmutter. Sie ist ein sehr wichtiger Mensch für mich. Mein Vater war immer weit weg. Ich war nur bei meiner Mutter, meinen Geschwistern und meiner Großmutter. Weil es ein kleines Haus war, schlief ich lange im selben Bett mit ihr, sagte er, als er sich wieder sammeln konnte. Der Angreifer wuchs in São Gonçalo im Bundesstaat Rio de Janeiro auf. Bis zu seinem 16. Lebensjahr hat er mit seiner Oma dort zusammengelebt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.